Hört auf das Wort Gottes im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Der Apostel schreibt: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie wachst zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause, zur heiligen Priesterschaft, geistliche Opfer zu opfern, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nichts zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Eckbauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Dies ist das Wort unseres Gottes an uns. Er möge es an uns segnen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, für einen Prediger des Wortes Gottes ist es immer eine Freude und ich möchte sagen eine Erleichterung, wenn der ihm vorliegende Text nicht einfach nur theologisch abstrakt, sondern vielmehr anschaulich ist und voller Bilder. So wie das heute der Fall ist bei unserem Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. Nun habe ich allerdings ein ganz anderes Problem. Sie werden es gemerkt haben bei der Lesung. Der gute Petrus verwendet nämlich nicht nur ein Bild, sondern gleich drei ganz unterschiedliche Bilder. Und die darf man jetzt nicht einfach durcheinander werfen, sondern muss sie nach und nach entschlüsseln und auslegen. Und ich hoffe, dass durch dieses dreifache Angebot des Apostels jetzt auch wirklich was dabei ist für jeden und jede. Schauen wir mal. Beginnen wir mit dem ersten Bild, dem Milchbild. Dem Milchbild. Das ist natürlich jetzt etwas für die kleine Friederike, für andere Babys und Kleinkinder. Und für alle Menschen, die an keiner Laktoseintoleranz leiden. Muss man ja immer aufpassen heutzutage. Ich zitiere nochmal: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Von was für einer Milch redet hier der Apostel? Ich werde jetzt noch zwei weitere Milchstellen vorlesen und dann hoffentlich werden wir verstehen, was tatsächlich gemeint ist. Schreibt zum Beispiel Paulus im 1. Korintherbrief: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Und dann im Hebräerbrief lesen wir die folgenden Sätze: Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, Habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind und so weiter und so fort. Fazit: Die Milch, von der die diversen Männer Gottes hier reden, das sind die Grundlagen des christlichen Glaubens. Das sind die Dinge, welche ein Christ zuallererst hören und verstehen muss. Also etwa die Geschichten, die in der Kinderbibel der kleinen Friederike stehen. Das ist basic. Ja? Das ist die Milch, deswegen eine Kinderbibel. Oder später die Inhalte aus dem Religionsunterricht, aus dem Konfirmandenunterricht. Ja, ihr fangt es bald an damit. Das Vaterunser, Psalm 23 und so weiter und so fort. Und erst nach dieser anfänglichen Milchphase kann man nach und nach dazu übergehen, auch feste Nahrung zu sich zu nehmen. Zum Beispiel die Propheten aus dem Alten Testament, die Briefe im Neuen Testament, die Offenbarung des Johannes und so weiter und so fort. So wie ein Neugeborenes auf die Muttermilch oder einen entsprechenden Ersatz angewiesen ist, weil es feste Nahrung noch nicht beißen oder verdauen kann, so muss auch der junge und unerfahrene Christ erst einmal mit der geistlichen Milch gefüttert werden, bis er sich dann an das geistliche Schwarzbrot oder die geistliche Schweinshaxe heranwagen darf. Und wir als Gemeinde, wir haben nun die Aufgabe, alle, Betonung, alle unsere Gemeindeglieder mit dem Wort Gottes zu ernähren. Die Kinder und Jungen im Glauben, schön hier, Gemeinschaft der Heiligen, leuchtend. Aber auch die alten Hasen, die Bibelkundigen und die geistlichen Überflieger gibt es auch immer. Und gerade die Letztgenannten, die geistlichen Überflieger, werden, wenn sie ehrlich sind, immer mal wieder feststellen, dass ihnen so ein Glas Milch ganz gut tut. Manchmal braucht es die Rückkehr zu den einfachen Wahrheiten des Evangeliums. Vor allem dann, wenn einem die großen theologischen Fragen schwer im Magen liegen. Dann dringt ein Glas Milch, geistliche Milch. Back to the roots. So, das war das erste Bild. Aber wir haben ja insgesamt drei. Geduld, wir schaffen das. Das zweite Bild ist entnommen der Welt des Bauens bzw. der Architektur. Haben wir irgendeinen Architekten hier oder Bauingenieur? Jetzt, Manfred, sehr gut. Pass auf, ob ich an Schmarrn erzähle oder nicht, gell? Gut. Ja. Ihr erinnert euch, bereits der Apostel Paulus hat ja die Gemeinschaft der Gläubigen mit einem Tempel verglichen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und sein Kollege Petrus sagt uns nun, dass die Gemeinde ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Dass jeder von uns hier so ein lebendiger Stein ist. Das Bild hat es echt in sich, gerade in der heutigen Zeit, in der eine Mehrheit unserer Gemeindeglieder der Meinung ist, dass das Leben als einzelner Ziegelstein doch recht schön und sinnvoll ist. Weit gefehlt. Ein Ziegelstein allein ist ziemlich wertlos. Erst verbunden mit vielen anderen Steinen bekommt sein Dasein, sein Ziegelstein-Dasein einen Sinn und erreicht der Ziegelstein seine Berufung. Und in dem Zusammenhang bin ich echt dankbar, dass unsere Paul-Gerhardt-Kirche so gebaut wurde, dass man jeden einzelnen Stein, schaut mal umeinander hier, deutlich erkennen kann. Ja, auch jeden einzelnen von uns soll man immer noch wiedererkennen können, wenn er Teil dieses Gebäudes Paul-Gerhardt-Kirche geworden ist und an seinem jeweiligen Platz ist. Und jede Funktion ist wichtig. Wenn man aus dieser, das ist die Westwand, aus dieser Westwand nur ein paar Ziegelsteine rausnehmen würde, 10 oder was? Friederike, wenn man aus dieser Wand 10 Steine rausnehmen würde, wird man das jetzt im Sommer nicht weiter spüren. Aber lass mal den Herbst oder den Winter kommen, dann würde hier der eiskalte Wind durchpfeifen. Und dann würde man merken, dass diese Steine fehlen würden. Von daher sage ich all denjenigen, die immer noch der Meinung sind, dass das Leben als einzelner Ziegelstein also so schön ist, drinbleiben, dabei sein, Teil werden dieses wunderbaren Gebäudes. Aber bei Petrus ist ja nicht nur von ganz normalen Ziegelsteinen die Rede, sondern auch von einem ganz besonderen Stein, von einem Auserwählten, von einem kostbaren Eckstein. Als Kind bin ich ja mit diesen Worten aufgewachsen. Als Kind habe ich das mit dem Eckstein nie kapiert. Ich habe mir gedacht, ja wieso, ein Ziegelstein hat immer Ecken, hat immer 8 Ecken. Was soll jetzt das? Was ist ein Eckstein? Jeder Stein ist ein Eckstein, ja. Erst später habe ich kapiert, was damit gemeint ist. Was die spezielle Funktion so eines Eck- oder vielleicht besser gesagt Schlusssteines ist. Dazu muss man wissen, jetzt sind wir Architekturgeschichte, dass in der Antike meistens kein Mörtel oder entsprechender Kitt verwendet wurde, sondern die Steine wurden millimetergenau aneinander gefügt. Und wenn wir uns jetzt einen Bogen vorstellen, ja, oder ein Gewölbe, eine Kuppel, dann laufen all diese Steine auf einen Schlussstein ganz oben zu. Und dieser Stein ist hier gemeint, wenn Petrus vom Eckstein redet. Und der muss millimetergenau sitzen. Und dieser letzte Stein ist der allerwichtigste. Und wenn der nicht sitzt, dann bricht buchstäblich alles zusammen. Und wenn man das einmal kapiert hat, dann versteht man, was Petrus hier sagt, wenn er Jesus Christus als Eckstein oder Schlussstein bezeichnet. Und dann ist auch die Botschaft für uns als Gemeinde klar. Jesus Christus ist der wichtigste, der höchste Stein im Gebäude der Kirche. Und wenn wir den rausnehmen, wenn wir aufhören, auf ihn zu sehen, von ihm zu reden, dann bricht das ganze Haus in sich zusammen. Was bleibt, ist ein Haufen angeschlagener Ziegel. Man könnte auch sagen, ein Schutthaufen. Eine Kirche, eine Gemeinde ohne Jesus Christus ist ein Schutthaufen. Kann auch romantisch sein, wenn dann die Brennnessel drüber wachsen, aber das ist so nicht gedacht. So, das war jetzt das zweite Bild und das ist nicht nur was für die Häuslebauer. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Bild. Zugegeben nicht ganz so anschaulich wie die ersten beiden, aber dennoch sehr aussagekräftig. Ich zitiere wieder den Apostel: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, Gottes Wohltaten. Ich bin an den Begriffen Priester und königlich hängen geblieben. Beide bezeichnen ja herausgehobene Funktionen innerhalb eines Volkes. Ja, da sieht man es mal wieder. Diese Christen halten sich für was ganz Besonderes. Sie sind elitär, sie sind arrogant, sie sind zum K. Ja, aber das wäre ein Missverständnis dieser Aussage des Apostels. Ich verstehe sie ganz anders. Frage: Was ist die Aufgabe eines Priesters? Antwort: Opfer zu bringen. Übrigens in allen Kulturen und Religionen. Der Priester ist immer der, der das Opfer bringt. Welches Opfer sollen wir Christen bringen? Auch das ist klar. Das Opfer unserer Lippen, unseren Lobpreis, unsere Anbetung. Priester zu sein bedeutet, diese Aufgabe wahrzunehmen. Anbeter, Lobpreiser zu sein, gilt nicht nur für die Lobpreisgruppe, die hilft uns dabei. Wir alle sollen etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit, deswegen priesterlich. Und königlich? Ja, ganz einfach deswegen, weil wir zum Aufgebot des Königs Jesus gehören, zu seiner Entourage, zu seiner Familie. Seine Jünger nennt er meine Brüder. Und wir alle sind Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Wir gehören zu seiner Familie und deswegen sind wir auch königlich. Liebe Gemeinde, natürlich könnte man zu all dem hier Angerissenen noch vieles sagen. Aber wie immer, wir haben ja die Zeit nicht. Wir haben ja immer noch sehr viel vor heute. Mir ging es einfach darum, euch die so bildreiche Rede des Apostels aufzuschlüsseln. Und wir alle wissen so gut wie er, dass man sich Bilder viel leichter merken kann als irgendwelche Begriffe. Was nun die kleine Friederike angeht, so wünsche ich mir einfach, dass diese drei Bilder Wirklichkeit werden in ihrem zukünftigen Leben. Dass sie erstens die Milch, das heißt die Grundversorgung für ein Christenleben, erhält. Beginnt mit der Kinderbibel, geht weiter in der Schule und so weiter und so fort. Kindergottesdienst. Zweitens, dass die Friederike ein Stein, ein schöner und wichtiger Ziegelstein wird am Hause Gottes, in der Gemeinde vor Ort, in Paul Gerhardt. Oder wo auch immer in der Welt. Und schließlich, dass die Friederike ihre priesterliche und königliche Berufung entdeckt. Im gemeinsamen Lobpreis mit der ganzen royalen Familie, mit der Gemeinde Jesu Christi. Und was natürlich für die Friederike gilt, gilt für uns alle. Amen.